Man muss Transparenz schaffen, man muss offen sein, man muss einen Vertrauensvorschuss geben und man muss lernen, den Leuten zuzuhören. Ich glaube, wir haben es verlernt, auch unsere Schwächen zu zeigen. Nur noch 9% der Mitarbeitenden sind mit dem ganzen Herzen dabei, gehen gerne zur Arbeit, identifizieren sich. Wir müssen sehen, dass wir wieder mehr Menschen in die Wirkung kriegen, in die Wirksamkeit und Perspektiven aufzeigen. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute geht es um Impulse für Führung, Veränderung und Menschlichkeit im Management. Heute spreche ich mit Hendrik Lehnhardt, langjähriger HR-Direktor, Coach und Speaker, und er ist bei mir jetzt hier im Studio. Hallo Hendrik.
Ja, danke Wolfgang für die Einladung.
Sehr gerne. Du hast erlebt, wie ein festgefahrener Millionenscheu durch ein einziges Gespräch beigelegt wurde. So habe ich das Kapitel in deinem Buch wahrgenommen. Und welche Kraft echte Kommunikation für Führung und Veränderung und Vertrauen hat. Und du beginnst in deinem Buchkapitel damit, mit einer filmreifen Szene. Eine Klageschrift in der Hand, ein Glas Rotwein auf der Hotelterrasse. Also ein bisschen übertrieben natürlich jetzt. Aber was hat dieser Moment für dich persönlich verändert?
Ja, das war eine sehr verrückte Situation und fast kitschig. Ja, fast kitschig, wie in einem Film. Und dennoch kann man sagen, es gibt keine Zufälle im Leben, denn was fällig ist, das fällt dir zu. Und in diesen Momenten gilt es, richtig zuzuhören, hinzuschauen und diese Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Denn es ist eben kein Zufall, das solle so sein. Und natürlich war es für mich eine Riesenüberwindung, den damaligen Angeklagten dann direkt zu konfrontieren, zu sagen, komm, wir nehmen uns eine Flasche Wein, führen hier ein Männergespräch auf einer Terrasse, natürlich damals noch in Corona mit dem gebührenden Abstand. Aber was natürlich eine Rolle gespielt haben, wir haben vorher 2-3 Tage miteinander trainiert, wie man mit Konflikten umgeht, wie man Vertrauen aufbaut. Aber wir haben gar nicht gemerkt, dass wir in einem riesigen Konflikt im Berufsleben gegenüberstehen. Und der Kopf spielt einem meistens ein paar Streiche, dass man sich ein paar Dinge reinsteigert. Dann regeln das Anwälte, Gutachter, Versicherungen, die alle andere Positionen, andere Bedürfnisse haben. Und so konnten wir das jetzt hier mit einem echten guten Männergespräch aus der Welt schaffen.
Um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen, es war ein mehrtägiges Training und du wusstest nicht, dass derjenige, dem du eine Klageschrift zugestellt hast, über deine Firma natürlich, auch Teilnehmer ist. Und so ist diese Begegnung plötzlich in eine andere Richtung gegangen.
Ja, wenn du magst, kann ich es ganz kurz erzählen. Es war 2020, Juni, erster Corona-Lockdown zu Ende. Man durfte wieder Seminare machen. Die Region Nürnberg-Hersbruck war die Region, die sich als erstes getraut hat, wieder unter hohen Auflagen. Wir erinnern uns alle an diese Zeit mit diesem unsäglichen Nasentest, mit diesem Stäbchen, aber bis ganz oben hin. Das war sehr unangenehm. Masken, Abstand, UVA-Luftfilter, UVB-Lampen. Der Referent musste die ganze Zeit hinter einer Glasscheibe stehen. Es gab keinen Smalltalk, keine Kaffeeküche. Es gab einen Foodtruck im Hotel, wurden einem lediglich die Karten überreicht. Eine Tasse Kaffee mit einem Brötchen auf die Türschwelle gelegt. Es waren eigentlich keine Gespräche möglich. Und dennoch bin ich zu diesem Seminar gefahren, Rhetorik, Verhandlungstraining, Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern. Ja, man muss sich vorstellen, ich war als Letzter da, sitze in der letzten Reihe. Uns wurden dann nach diesen Eingangstests die ganzen Auflagen erklärt und natürlich, man muss trainieren mit verschiedenen Gesprächspartnern. Normalerweise muss man durchrotieren, arbeitet sich an den verschiedenen Charakteren mit den Gesprächstaktiken ein bisschen ab. Ja, und mein Gesprächspartner, der hinter mir in der letzten Reihe zufällig saß, kam da, um sich auf einen schwierigen, komischen Kunden vorzubereiten. Einer seiner wichtigsten Kunden, in dem er seit dann ja bis dato fast 3 Jahren in einem Klagestreit, in einem riesigen Streit durch eine wirklich schwierige Situation gestanden hat. Und im Nachgang haben wir festgestellt, als wir abends zum Auto gingen, dass ich sein schwieriger Kunde bin.
Ja, du hast schon einige Krisen durchlebt, auch die Corona-Krise natürlich. Was braucht denn Führung in Krisenzeiten wirklich?
Ja, wir kennen diese Führungskräfte, die durch die Tür kommen, die so ein Charisma, eine magische Ausstrahlung haben, so eine Gravitas, Follow-me-Aura. Das sind so diese natürlichen Instinkte, die viele haben. Ja, aber leider die Wahrheit ist, das haben wir auch vielen wegtrainiert, die wir in ein gewisses Schema reingedrückt haben. Wir müssen die Leute wieder in die Wirksamkeit bringen und Führungskräfte müssen sich an ihre eigentlichen 5 Schlüsselrollen erinnern.
Ich wiederhole das gerne und in vielen Assessments ist das eine relativ vermeintlich einfache Frage. Jeder beantwortet diese Frage auch anders. Ganz klar, Nummer eins ist, Top-Aufgabe der Führungskräfte ist, Ideen haben. Den Kopf frei haben, Ideen haben, inspirieren, am Rad der Zeit sein, neuen Input reinbringen. Ideen ist absolut Nummer eins. Nummer zwei ist gute Kommunikation und das gilt in beide Richtungen. Also zuhören, gut kommunizieren, aber auch überprüfen, haben meine Leute mich richtig verstanden, ist das gut rübergekommen? Und wenn dann ein Weg beschritten ist, in seinem Team Agreement herstellen, dass alle sagen, jawohl, haben wir verstanden, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg. Wesentliche Aufgabe heute, die Leute wollen mehr, die wollen nicht nur gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Und es gibt kein besseres Wort wie das englische Empowerment, also die Leute bestärken, den Weg mitzugehen, auch machen lassen. Dann nicht viel reden, auch in eine Umsetzung gehen, ist Nummer 5. Und dann Nummer 6, ganz klar, Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen immer noch die Führungskräfte, die müssen auch dafür ihren Rücken gerade machen. Aber wenn man sich an diese 6 Sachen erinnert und orientiert, dann geht schon mal viel in die richtige Richtung.
Das hat was mit Mindset zu tun.
Genau, ja. Wir kennen alle das Thema Haltung. Ja, natürlich, wenn man heute mit jüngeren Leuten spricht, dann spricht man nicht mehr über Haltung, dann nimmt man das Wort Mindset. Mindset löst irgendwie etwas aus. Da gibt's von der Uni Heidelberg einen ganz interessanten Mindset-Test. Man macht in Führungstrainings 2 Tische mit 5 Teilnehmern, stellt in die Mitte des Tisches eine Riesenschüssel mit Keksen. Dann bekommen beide eine Case Study, eine unlösbare Aufgabe, die in dieser Zeit gar nicht zu lösen ist. Dann setzt man diese Führungskräfte, diese Alpha-Tierchen massiv unter Druck. Könnt ihr gar nicht schaffen, hat noch nie jemand geschafft. Wir legen jetzt aber trotzdem los. Aber dann gibt's eine Aufgabe, eine Limitierung. Die Gruppe 1 muss die Hand auf den Tisch legen und die Gruppe 2 muss mit der Hand, die sie nicht brauchen, von unten gegen den Tisch zocken. Dann das übliche Spielchen, so 60 Minuten, los geht's. Und dann gibt's Zeitansagen, noch 45 Minuten, so die Hälfte ist rum. Also massiv unter Druck setzen ist wichtig. Und dann, wenn die 60 Minuten um ist, wird aufgelöst. So die Case Study, was die vielleicht vorbereitet haben mit Papier, wird direkt in den Müllkorb geworfen. Darum geht's gar nicht. Und jetzt, Wolfgang, an dich die Frage, was glaubst du, welche Gruppe mehr Kekse gegessen hat?
Mehr Kekse? Wahrscheinlich die von unten gedrückt hat.
Warum, was glaubst du?
Ja, die mehr abgelenkt sind, ich habe keine Ahnung.
Ja, also ist mein Gefühl, ist ein spannender Test, der aber sehr, sehr viel aussagt. Also liegt's richtig. Die Gruppe, die die Hand auf dem Tisch hat, das ist neuronal konditioniert mit der Haltung, wie verschränkte Arme oder ich bin dagegen und ich möchte das nicht. Die Haltung der Hand unter dem Tisch ist eine offene Haltung, offene Körperhaltung, konditioniert bei dir mit Gefühlen wie, höre ich mir an, ich bin kreativ, ich bin offen, ich teste das, ich bin neugierig. Diese Gruppe schafft es fast, die ganze Schüssel leer zu putzen. Die anderen essen kaum Kekse, die sind sich permanent die ganze Stunde nur am Zoffen und am Streiten, wenn sie überhaupt ein Ergebnis bringen. Und das lehrt uns sehr, sehr viel über Haltung. Also Haltung ist ganz klar das, was ich rüberbringen muss. Haltung wirkt.
Ja, du sprichst ja auch davon, dass Konflikte nicht das Ende sind, sondern ein Anfang sein können. Was braucht es denn, damit aus Konfrontation auch echte Verständigung wird?
Ja, ganz früher vom Fußballplatz, da habe ich eine tolle Anekdote. Da war der Bauherr und der Vereinspräsident ein Herzensmensch im Fußball engagiert. Wenn der emotional auf dem Platz war und mit angefeuert hat und mit herumgeschrien hat und sich gefreut hat und emotional war, dann war die Welt in Ordnung. Ab dem Moment, wo er geschwiegen hatte, da wussten alle, oh, die Luft ist dünn, hier wird's eng, der Trainer fliegt raus, Spieler müssen gehen, also hier passiert was. Und das habe ich gemerkt. Und ich mag es, wenn die Leute emotional sind. Ich mag es, wenn man gelernt hat, richtig zu streiten, weil mehr oder minder sprechen wir dann Klartext. Emotionen sind eigentlich hochverdichtete Informationen. Da geht es darum, hinzuhören, hinzuschauen. Wenn man diese ganzen Emotionen so zwischen den Zeilen spürt, schmeckt und riecht, dann weiß man eigentlich, was dem anderen wichtig ist. Und das ist die Basis auch in der Mediation. Von der Position zu den eigentlichen Bedürfnissen. Man spricht dann auch eher über Bedürfnisse wie über die Positionen und kommt über diesen Klartext, über diese Klarheit viel, viel schneller in die Lösung.
Du warst ja in hohen Positionen im Personalmanagement. Als Arbeitsdirektor hast du selbst große Restrukturierungen und Standortschließungen begleitet. Ohne betriebsbedingte Kündigungen hast du stolz auch erzählt. Welche Rolle spielt da Zuhören und Vertrauen in diesen Prozessen?
Ja, ich erinnere mich an diese Szene und die ist gar nicht allzu lange her. Ich stand wieder an einem Standort hier in Südhessen, guckte in 60 Gesichter, erklärte, dass der Standort seit mehreren Jahren unwirtschaftlich ist, keine Perspektive mehr hat, sagte aber auch, dass wir die Mitarbeiter nicht hängen lassen, dass ich in der Umgebung Jobs besorgt habe, mit dem klassischen Stichwort von Arbeit in Arbeit vermitteln, sagte auch, dass es Beschäftigungsmöglichkeiten im Konzern an anderen Standorten gibt. Für die Älteren gibt es alles Teilzeit, Vorruhestandsregelungen. Derjenige, der sagt, ich möchte eine Abfindung haben und mein eigenes Ding machen, haben wir ein Abfindungsprogramm aufgelegt. Die dabei Hilfe brauchen, Transferagentur mit Arbeitsagentur gegründet, U-Placement, Out-Placement. Ich stand dort und habe einen Blumenstrauß an Möglichkeiten eröffnet, um den Mitarbeitern zu signalisieren, wir lassen euch nicht hängen, wir kommen unserer Verantwortung nach und arbeiten hier sozialverträglich. Es war eine Riesenstille in dem Raum und dann stand ein Mitarbeiter auf und sagte, Helena, ich möchte Ihnen zwei, drei Dinge sagen. In dieser schwierigen Situation rechne ich Ihnen das höchstpersönlich sehr, sehr hoch an, dass Sie hier persönlich erschienen sind und uns diese Botschaften persönlich von Angesicht zu Angesicht rüberbringen.
Die ja nicht angenehm waren.
Die nicht angenehm waren. Zweitens sagte er, ich rechne Ihnen auch hoch an, dass Sie hier keine Kündigung aussprechen und sich sehr einfach machen und uns hier stehen lassen, sondern dass Sie sich um uns Gedanken gemacht haben. Ich merke auch, dass Sie uns versuchen, eine gewisse Sicherheit zu geben. Aber jetzt muss ich Ihnen eins mitgeben. Bitte glauben Sie nicht, dass Sie wissen, was für uns gut ist. Binden Sie uns bitte aktiv in diesen Prozess ein, denn das haben wir verdient. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Ich muss sagen, er hat mich sehr, sehr tief getroffen. Und ich war in dem Moment jetzt auch nicht um eine Ausrede verlegen. Ich habe zu Ihnen gesagt, danke für diese ehrliche Rückmeldung. Sie haben recht. Und in der Form, wie ich Sie beteiligen kann, verspreche ich Ihnen auch, dass ich Sie einbinden werde. Und das hat mir nochmal bestätigt. Die Situation kann so schlimm sein, wie sie ist. Man muss Transparenz schaffen, man muss offen sein, man muss einen Vertrauensvorschuss geben und man muss lernen, den Leuten zuzuhören. Das ist momentan hier in unserer Wirtschaft, in unserer Situation die absolute erste Aufgabe des Unternehmens, die Mitarbeiter zu beteiligen. Und zwar in allen Prozessen, egal in welche Richtung es geht.
Unternehmen ist ein abstrakter Begriff. Es geht ja eigentlich mehr um die Menschen, um die Führungskräfte. Und die fühlen sich ja dann auch oft alleingelassen in solchen Krisensituationen und bei den Entscheidungen, die da zu treffen sind, und einsam. Wie unterstützt du heute als Coach? Du bist ja jetzt nicht mehr angestellter Personaler, sondern quasi ein Coach, der da Hilfestellung gibt. Genau in solchen Momenten. Was machst du da?
Ja, irgendwie haben wir als Führungskraft immer gelernt, wir müssen stark sein. Wir müssen selbstbewusst sein und wir müssen vorweggehen. Dass jede Führungskraft aber am Ende auch ein abhängig Beschäftigter ist und vor allen Dingen auch ein Mensch ist, sollten wir dabei nicht vergessen. Und ich glaube, wir haben es verlernt, auch unsere Schwächen zu zeigen. Die nennen wir ja neuerdings alle Learnings. Und ich glaube, wir haben auch verlernt, nach Hilfe zu fragen. Nach Hilfe zu fragen in den Fällen, wo ich mich vielleicht überfordert fühle, wo ich mich unsicher fühle, wo ich es unbequem sehe, mit einem Kollegen, mit einem Mitarbeiter, vielleicht auch mit meiner eigenen Führungskraft drüber zu sprechen. Und an der Stelle komme ich als Coach oder als Mentor ins Spiel mit viel Erfahrung, mit Blick von außen, wo ich ein Sparring machen kann. Manchmal reicht auch einfach nur ein Zuhören, dass derjenige die Möglichkeit hat, auszusprechen, was seine Sorgen sind, sodass er sogar vielleicht selbst in eine Lösung kommt. Und der erste Schritt ist, nach Hilfe zu fragen und sich selbst einzugestehen. Ich muss nicht immer stark sein, ich darf auch nach Hilfe fragen. Und wenn es halt unangenehm ist, am besten mit einem Dritten, mit einer Vertrauensperson von außen, die vielleicht auch nochmal einen anderen Fokus, ein anderes Bild geben kann, damit derjenige in seine eigene Klarheit kommt.
Wenn du auf deine Erfahrungen blickst, was können Führungskräfte denn ganz praktisch tun? Du hast ja vorhin schon mal diese 5, 6 Punkte genannt, um Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern in Lösungen zu verwandeln. Hast du da noch ein paar handfeste Tipps?
Es ist sehr ernüchternd, gerade wie die Situation gerade in der deutschen Wirtschaft ist. Nur noch 9% der Mitarbeitenden sind mit dem ganzen Herzen dabei, gehen gerne zur Arbeit, identifizieren sich, sind fast Unternehmer und ich liebe das Wort Werkstolz. Die kommen mit Werkstolz. Sie sind stolz auf ihre Firma, auf ihren Job, auf ihr Produkt. Und das ist dramatisch. So schlecht war es noch nie in Deutschland. Und die viel größere Gruppe, 78% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland, kommt in der Bewohnerhaltung. Jetzt sind Bewohner auch wichtig, aber 78% ist eine ganz schöne Menge. Man muss sich vorstellen, die kommen mit einer freizeitorientierten Schonhaltung. Die kommen von 9 bis 4, die machen ihren Job, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das ist viel zu viel. Hier haben wir viele Leute, die sich identifizieren, die mehr machen und mehr wollen, verloren. Und die die Gruppe, die im Unternehmen abgeschlossen hat. Man sagt auch so die Silent Leaver. Die arbeiten sogar mittlerweile passiv-aggressiv gegen das Unternehmen. Da sind so die faulen Äpfel, die Stinkstiefel. Ich möchte aber auch betonen, 50% liegt das am Unternehmen. Man hat ihn ein Stück weit dazu gemacht. An den 50% würde ich auch den Mitarbeiter zuschreiben. Wir haben sich auch dazu machen lassen oder haben sich auch dahin entwickelt. Also das, der Ursprung liegt auf beiden Seiten. Sicherlich ist hier die Gruppe zu groß. Wir müssen sehen, dass wir wieder mehr Menschen in die Wirkung kriegen, in die Wirksamkeit und Perspektiven aufzeigen. Es gibt drei konkrete Handlungsempfehlungen. Erste ist, den Mitarbeitern wieder zuzuhören, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Vorschläge aufzubringen, die auch umzusetzen, die Umsetzung auch wieder zu beteiligen, denen auch zu zeigen, ich habe deinen Vorschlag aufgenommen, dass es richtig wird oder wurde jetzt umgesetzt. Und durch diese kleinen Dinge tue ich das Vertrauen wieder zurückgewinnen, was ich vielleicht vorher verloren habe. Dann auch in diesen Zeiten, wo sich viele Prozesse, viele Tätigkeiten verändern, ist es wichtig, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, den Mitarbeitern zu erklären, welchen Beitrag sie leisten, warum sie wichtig sind und gerade bei den Veränderungen der Prozesse auch aufzuzeigen, welchen Beitrag sie zukünftig leisten, dass sie ein wichtiges Zahnrad sind und ohne dass es die Mitarbeiter oder den Mitarbeiter in dem Fall nicht geht. Und das Dritte ist so, in dieser Zeit hängt mit dem Zweiten ein bisschen zusammen. Es werden natürlich durch KI, durch Digitalisierung viele Jobs wegfallen. Es werden viele Sachen automatisiert. Und die Frage ist natürlich, welche Perspektive hat der Mitarbeiter im Unternehmen? Und hier muss ich dem Mitarbeiter wirklich sehr offen und ehrlich seine Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten aufzeigen. Also weg vom Zufall hin zu einer echten Perspektive mit einem ganz klaren Plan, der wechselseitig mit den Erwartungen abgestimmt ist.
Ja, danke dafür. Zum Schluss noch mal eine persönliche Frage. Wie bist du zu deinem Beruf, zu diesen Themen, zum Personalmanagement gekommen? Was fasziniert dich daran?
Also ich muss sagen, geplant habe ich das Ganze nie. Und wenn ich so meinen Werdegang rückwärts betrachte, geprägt durch viele Zufälle. Aber irgendwie wurde mir immer gespiegelt, dass ich ein Händchen für Menschen habe, fürs Zuhören und so symbolisch zu helfen, wie jemand den nächsten Schritt macht. Das hat mich in der Schule begleitet, dass ich schon in der Schule ein gesuchter Ratgeber war. Und das hat sich eher auch durch sehr komische Zufälle im weiteren Leben einfach so entwickelt. Aber geplant habe ich es nie.
Was begeistert dich heute an deiner Aufgabe?
Ja, ich glaube, Leute, die in einer Ausweg- oder vermeintlich ausblickbaren Situation sind, ob das Führungskräfte oder Privatpersonen sind, denen einfach eine andere Perspektive, einen anderen Fokus zu geben, sodass die in die Selbstwirksamkeit kommen und ein Stück weit auch gestärkt und gefestigt Entscheidungen treffen können und dass sie dann ihren persönlichen Lebensweg weitergehen können. Denn Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst, und ich helfe den Leuten so ein bisschen, so den richtigen Weg zu finden.
Ja, danke, Henrik, für diese schönen Geschichten und die eindrucksvollen Einblicke. Dein Beispiel zeigt, hinter allen Strategien und Prozessen steht am Ende immer der Mensch. Und ein echtes Gespräch kann mehr bewegen als 1000 Seiten Papier. So wären wir wieder bei der Anfangsgeschichte. Und wenn Sie mehr hören wollen, finden Sie diesen Beitrag des Buches und mit 32 weiteren Stories in dem Buch 33 Stories, die dein Leben bereichern, herausgegeben von Kelly Malotke im Malotke Verlag und inzwischen auch Amazon Bestseller. Wir werden das verlinken in unseren Shownotes. Danke dir für das Gespräch.
Wolfgang, dir herzlichen Dank für die Einladung.
Weitere Impulse auf Themenradio auch in unseren anderen Beiträgen. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Das war Wolfgang Eck für Themenradio.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.